Guten Tag, ich begrüße Sie zum Wecker am Wochenende von Tichys Einblick. Aufsehen erregte in dieser Woche ein Treffen nationaler Konservativer in Brüssel. Das findet alljährlich in verschiedenen europäischen Städten statt und in dieser Woche eben in Brüssel. Dort hat ein Bezirksbürgermeister diese Veranstaltung verbieten wollen. Er hat eine Polizeiverordnung erlassen und die Polizei blockierte daraufhin die Eingänge. Marco Gallina, Sie kennen diese Treffen. Worum geht es denn dabei?
Ja, guten Morgen, Herr Douglas. Diese Art von Veranstaltung, diese Conference on National Conservatism, also kurz NetCon, die findet schon seit einigen Jahren regelmäßig statt. Das ist auch eigentlich eine Veranstaltung, die, muss man sagen, eigentlich völlig von jedem Verdacht befreit ist, irgendwie rechtsextrem oder rechtsradikal oder überhaupt extremistisch zu sein. Man muss dazu wissen, die Leute, die dahinter stehen, sind einerseits politisch gesagt aus dem Milieu der EKR, das ist die Europäische Partei der Konservativen und Reformer. Da gehörten früher die Tories dazu. Die gehören immer noch als assoziiertes Mitglied dazu, weil sie nicht mehr in der EU sind, aber immer noch eine große Freundschaft. Da gehört die PIS dazu. Da gehört die Partei von Giorgia Meloni, die Fratelli d'Italia dazu. Also man muss sich von da durch dieses Spektrum vorstellen. Deswegen sind auch viele Politiker aus dieser Region. Da gibt auch ein paar, die aus der Idee kommen, also Identität und Demokratie. Ne? Salvini und die Lega, ganz bekannt, da ist mal einer dabei. Das ist das politische Klientel, sagen wir so. Das haben wir auch auf dieser Gästeliste immer wieder gesehen. Das ist auch ein Grund, warum sich gerade von diesen Politikern, Premierministern in Europa welche eingeschaltet haben. Und dasselbe gilt auch für die Intellektuellen, die dort reden. Also es ist meistens so, dieser erste Tag, es ist meistens zwei Tage. Der erste Tag ist so ein bisschen, da reden die Intellektuellen. Und am zweiten, da reden die Politiker. Also hier wäre es zum Beispiel Morawiecki gewesen oder Nigel Farage. Und so gesehen ist es eigentlich gar nicht aufsehenerregend. Erstens, weil, wie gesagt, es findet jedes Jahr statt. Und ganz unter uns, Herr Douglas, in den Sphären, wo ich mich aufhalte mit den Reden, sagen die eigentlich, das ist ein so harmloses Ereignis, dass es eigentlich gar keine Rede wert war ohne diesen Skandal.
Diese Veranstaltung wurde also erst dadurch zum Skandal, dass ein linker Bezirksbürgermeister sie zu verbieten versuchte. Emir Kier heißt er. Wer ist denn das und was trieb ihn denn an?
Ja, da müssen wir aber auch etwas genauer hinschauen, weil das war ja nicht nur einer. Das war ja schon der dritte Versuch, diese Veranstaltung zu konterkarieren. Wenn wir jetzt nur auf den türkischstämmigen, ja, jetzt heißt er mittlerweile schon Emir K., heißt er auch noch Emir, dass wir immer sagen, ja, türkischstämmig, vielleicht Kontakte zu den grauen Wölfen, der will das dann verhindern. Müssen wir das fairerweise auch sagen, da waren ja noch zwei belgischstämmige Bürgermeister, auch vermitteln wollten. Das waren natürlich eher Linke. Und der dritte Personalie, also der von Ihnen angesprochene, ist ursprünglich aus der Sozialistischen Partei stammend, wurde ausgeschlossen wegen seiner, ja, in der Tat extremistischen Veranlagungen. Denn es ist nicht ohne Ironie, dass dieser Bürgermeister sagte, er will nicht, dass diese Rechtsextremisten sich willkommen fühlen in Belgien bzw. Brüssel bzw. in seinem Stadtbezirk. Obwohl er natürlich selber Kontakt offenbar zu den grauen Wölfen hat, die ja selbst eine rechtsextreme Gruppe sind und also auch eine bewiesene. Und da wird dann das Argument von wegen, ja, Hass, das wären hasserfüllte Parolen, es wurde auch Abtreibungsgegner wurde ins Feld geführt, es wurde ins Feld geführt transphob, also alles, was wir so kennen, das wären all diese Leute und das mag ja alles sein, nur es gibt erstens dafür eigentlich gar keine rechtliche Grundlage, was er getan hat. Das hat auch die Organisation, die gewissermaßen jetzt die eingeschlossenen Konferenzteilnehmer vertritt, so herausgestellt. Es gibt im Grunde gar keine Grundlage, auf der er das machen konnte. Selbst der belgische Premierminister hat gesagt, das kann er eigentlich gar nicht machen auf seiner Grundlage. Aber das ist natürlich ein Machtkampf, den er gesucht hat, um sich zu profilieren. Ob jetzt nur bei der migrantischen Community, die angehört, oder auch der linksradikalen Community. Ich finde, das muss man auch mal ganz deutlich sagen. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Wir sehen ja in Europa in letzter Zeit häufig diese Umgarnung des linken Extremen auch Teiles, die zusammengehen mit extremen Teilen der migrantischen Community. Das ist nichts, was sich gegeneinander ausschließt, ganz im Gegenteil. Ich meine, spätestens bei Queers of Palestine haben wir ja schon die verrücktesten Querfronten gesehen und die Bemerkung sei bitte noch erlaubt. Der Iran, der heute von einem Mullah-Regime beherrscht wird, ist nur deswegen zu einer Theokratie geworden, weil beim Sturz des Schahs, bei der Revolution, ja linksradikale Kommunisten mit den Islamisten zusammengearbeitet haben, um die Schah-Regierung zu stürzen, um dann am Ende nur herauszufinden, dass natürlich die Mullahs sie genauso abschießen. Aber wie gesagt, das ist ja nicht zum ersten Mal in der Geschichte passiert.
Und das fügt sich ein in die Ausschließeritis, wenn man das mal so bezeichnen kann. Brandmauern gibt es also nicht nur hier zwischen CDU und AfD. Brandmauern wurden auch schon in Europa aufgebaut. Versuche, Gegner auszuschließen und Diskussionen zu unterbinden, gibt es ja schon seit langem. Eine höchst bedenkliche Tendenz.
Eine bedenkliche Tendenz und vor allen Dingen, ich betone es nochmal, diese Politiker, die dort vor Ort waren, also Suella Braverman, die ehemalige Innenministerin Großbritanniens, Tory. Also wenn wir jetzt sagen, dass die Tories jetzt auch rechtsextrem sind. Klar, jetzt sagen die alle, die Giorgia Meloni, die früher bei diesen Konferenzen dabei war, hier aus Zeitgründen nicht teilnehmen konnte, die wäre postfaschistisch. Ich meine, das haben wir schon so oft gehört. Das ist sie freilich natürlich nicht. Ganz im Gegenteil, vielen Rechten ist sie ja sogar zu links, was das angeht. Die PiS wird bei uns natürlich auch dämonisch angemalt, aber wir wissen ja alle, letztendlich sind diese ganzen Parteien einfach rechts von der CDU zu verorten, das stimmt, aber rechts von der CDU ist eben auch sehr, sehr, sehr viel Platz. Und das dann zu verbinden, dass man gewissermaßen diese ganzen Persönlichkeiten jetzt ächtet in dieser Art und Weise, finde ich schon, ist eine Neuerung bei dieser Ausschließeritis, weil wir reden hier nicht einmal, sagen wir mal, von AfD weit rechts, wir sprechen hier wirklich von CSU weit rechts. Und ich glaube, das sollte eben auch so eine Art von Vorstoß sein. Man wollte mal so testen, wie weit können wir jetzt eigentlich diese Grenze noch näher an links schließen, dass auch die Letzten, die so ein bisschen zentristisch rechts sind, auch noch Angst bekommen, dass sie auf unserem Kurs sind, wenn wir jetzt schon mit denen so umgehen können. Ich muss dazu sagen, wirklich gelungen ist das ja nicht bei dem, was da an Gegenmeinungen gekommen ist, an Gegenlinie. Und auch, sehen wir mal von der deutschen Berichterstattung auch ab, auch international haben ja viele gesagt, also das geht jetzt doch einen Schritt zu weit.
Die Reaktion war ja erstaunlich einhellig. Sehr viele Staatschefs haben sich in Erklärungen gegen diese Einschränkung der Versammlungsfreiheit oder den Versuch der Einschränkung der Versammlungsfreiheit gewandt. Marco Gallina, wie stark und wie stabil schätzen Sie denn dieses Bollwerk der Demokratie ein?
Also das ist ein interessanter Punkt, weil ich immer höre, ja, die Liberalkonservativen, die reden viel, die tun nichts. Jetzt muss ich sagen, ich bin selber kein Liberalkonservativer, aber es sind ja wohl eben so Persönlichkeiten gemeint in diesem politischen Spektrum. Und naja, Frau Meloni ist ein EKR-Mitglied, sogar die EKR-Chefin und ist immerhin die Ministerpräsidentin von Italien. Rishi Sunak gehört auch diesen Leuten an. Deswegen, ich kann mir vorstellen, was da abgelaufen ist, dass die auf den Crow, also auf den belgischen Premierminister mal geschickt haben, einen Sprecher oder eine Anfrage, was ist da bei euch los in Belgien? Was haltet ihr da meine Abgeordneten fest? Was haltet ihr da meine ehemaligen oder aktiven Minister eigentlich da fest? Das ist ja auch eine Frage der Immunität, das ist noch eine viel, viel schwierige Frage dran ist, aber das kann man sich eben vorstellen, diese Ausschließeritis funktioniert ja nur, wenn man nicht an der Macht ist. Das mag für die AfD gelten, das gilt aber nicht für die EKR, die nun mal jetzt natürlich unter dem Verlust Polens ein Land verloren hat, aber immer noch erstens sehr stark präsent ist, starke Verbindungen hat, starke Verbindungen übrigens auch in die USA hat. Die EKR und ihre Anhänger sind allesamt transatlantisch, wie man so schön sagt. Übrigens auch sehr trans-israelisch, hätte ich fast gesagt, pro-israelisch natürlich. Einer der Mitveranstalter der NetCon ist das Herzl-Institut. Und der Chef der Edmund Burke Foundation, der das hier ausmacht, ist der Yoram Hazoni, also auch ein Israeli und einer der wichtigsten israelischen Intellektuellen. Da spätestens könnte man sich auch denken, möglicherweise auch hier von der muslimischen Community mal wieder auch die Aversion gegen Israel, die eine Rolle spielt, mit Sicherheit. Aber ich sag mal so, das sind schon starke Verbündete, die da am Feld haben. Und deswegen sind die Reaktionen auch so ausgefallen, wie sie sind. Und ich denke, da hat man sich auch verhoben, weil man kann das mit sage ich mal, Parteien machen, die keinen Ministerpräsidenten haben, die nicht mal eine Landesregierung irgendwo stellen oder einen wichtigen Bürgermeister. Das kann man, sagen wir mal, mit den Ausgegrenzten machen. Das kann man aber nicht mit Leuten machen, die teilweise nicht nur mit Staatssekretären befreundet oder verbrüdert sind, sondern selbstverständlich gewesen sind oder gar Minister gewesen sind oder im Fall von Morawiecki Ministerpräsidenten gewesen sind oder im Fall von Orban amtierende Premierminister sind. Der war ja auch eingeladen. Es wird, ich meine, wir haben da ja eine Gästepalette wirklich, die enorm ist. Und dann kommt dieser kleine Bürgermeister an und will kurz in die Welt ein Signal senden, wie das die Linken so gerne machen. Aber das hat ihnen mehr geschadet, als es ihnen genützt hat.
In deutschen Medien war erstaunlich wenig darüber zu lesen. Wenn, dann war das nur eine Randnotiz. Ganz anders in französischen Medien. Dort ist die Rede davon, von einem globalen ideologischen Klima, das sich schleichend etabliert hat. Sie sagten eben, das war ein kleiner Bürgermeister. Aber ist das nur ein kleiner Vorstoß? Oder wie schätzen Sie jetzt die Kräfteverhältnisse ein?
Es war auf jeden Fall eine Machtprobe. Man wollte schon auf jeden Fall sehen, wie weit man da gehen kann. Die Sache ist natürlich jetzt auch, wissen Sie auch, Brüssel ist natürlich ein heißes Pflaster. Ja, also gerade was diese migrantische Übernahme angeht, London wissen wir auch alle, ist es eins. Aber das war ja auch ein Signal von der Netcon aus, dass sie eben jetzt nicht, sagen wir mal, in ein italienisches Kloster unter der Ägide von Frau Meloni und Herrn Kardinal Müller gehen, wo sie genau wissen, da wird uns nichts passieren, oder eben vielleicht in Ungarn es machen, sondern sie machen es auch in Brüssel, in der Hauptstadt. Also insofern muss man sagen, es war natürlich auch ein deutliches Signal von der anderen Seite aus. Ja, also insofern dieser Kampf, sage ich mal, der da ausgebrochen ist, der ist von beiden Seiten natürlich auch so ein bisschen beabsichtigt. Also auch, man will sich nicht vertreiben lassen und insofern hat man sich ja auch nicht vertreiben lassen. Aber in der Tat, der Druck, den es gibt, der, müssen wir auch sagen, jetzt nicht neu ist, hat ja seine Kraft daraus bezogen, dass er indirekt war. Also wir spüren überall, das darf man nicht sagen oder das darf man nicht denken sogar. Also bei Haldenwang und Frau Faeser habe ich häufiger den Eindruck, dass sie auch wollen, dass wir gewisse Sachen nicht einmal mehr denken dürfen. Und das ist ja eine Strategie der Einschüchterung, die subtil ist. Denn man kann dann sagen, ja, aber wir haben ja Gesetze, Meinungsfreiheit ist ja alles garantiert, alles läuft. Können Sie uns irgendwo ein Beispiel zeigen, wo Sie unterdrückt werden in der Öffentlichkeit? Ist schwierig, weil es ein Klima der Angst ist, ein Klima der Einschüchterung. Und jetzt haben wir in der Corona-Krise so hässliche Bilder, wie man so schon mal sagt, gesehen. Und jetzt haben wir nochmal hässliche Bilder gesehen. Und eigentlich sind diese hässlichen Bilder ja eigentlich nicht so gut, sage ich mal pauschal, weil sie ganz deutlich diesen Machtapparat zeigen, wie er sich direkt gegen Menschen richtet. Und damit hat man eigentlich diese Strategie der Einschüchterung, die viel wirksamer ist, aufgegeben. Und in diesem Moment hat man eben auch Gegenwehr bemerkt. Man sagt, das geht zu weit. Also ob dieser Druck auf dieser, sage ich, offensichtlichen Ebene so klug ist, halte ich für zweifelhaft. Die andere Strategie hat in den letzten Jahren ja deutlich besser funktioniert, indem man es quasi auch vormacht, dass die Leute sich das so einbilden, dass das alles nicht so sei. Man übertreibt die Extremisten und die radikalisieren sich mit ihren Verschwörungstheorien. Damit können sie Leute viel besser festbekommen, als wenn sie die Polizei schicken, Gebäude umstellen lassen, um widerrechtlich eben Andersdenkende einzukesseln und sie sogar von der Nahrungszufuhr abzuschneiden. Da denkt man sich, mein Gott, sind wir doch so weit gekommen. Das sind so eigentlich Momente, in denen Stimmungen kippen können. Und ich glaube auch, dass, sagen wir, internationale Verbündete dieses Bürgermeisters vielleicht gar nicht mal so erfreut über die Aktion sein werden, weil sie genau auch das wissen.
Marco Gallina, haben Sie vielen Dank für diese Bewertung der Vorgänge um die Konferenz der Konservativen in dieser Woche in Brüssel.
Danke sehr.
Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.